Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
Folge 53. Herzlich willkommen bei Vitamin P, eurem Choleriker-Podcast für Wutausbrüche und andere Schimpftiraden. Angestachelt heute vom Kühlschrank, der jetzt gerade entschieden hat, das Maul zu halten, was super ist. Und inspiriert vom unsterblichen Marco Scheel. Kennst du den?
Ja.
Also ich muss dir das Bild nicht zeigen, du weißt, wen ich meine.
Ich weiß ganz genau, das ist der Typ von Nordwolle, der bekannt ist für diesen einen Ausraster im NDR.
Und das Geile ist, ich höre ja immer Talk ohne Gast von Moritz Neumann und Till Reiners. Und die, da gibt es noch mehrere Teile von, da kriegt man irgendwie einen Amtsbescheid, wer da eine Strafe zahlen muss wegen irgendeinem Baubeginn ohne Baugenehmigung oder so. Und da ist bei seinem Architekten oder Anwalt im Büro und der rastet komplett wieder aus. Das ist so gut. Wirklich so Norddeutsche mit Temperament kriegen mich immer, das ist so gut, ey. Das ist halt so ein auf Rügen geborener Unternehmer, der so ein Wollding, so eine Wollfirma hat. Und dem immer Steine, Bürokratiesteine in den Weg gelegt werden. Wenn ich mit Abitur nicht in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen der örtlichen Bürokratie zu bewegen. Ihr müsst bitte gesucht Marco Scheel, also Marco mit C und dann SCHEL. Geilster Typ aller Zeiten. Ich habe so gelacht, ne?
Aber ich fühle einfach so hart mit ihm. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Der ist da so nirgendwo, der möchte einen Hof umbauen und dann sagen sie, ja, geht nicht. Und dann haben sie ihm einen Verwaltungslotsen, was allein so ein geiles Wort ist, ein Verwaltungslotse.
Was ist denn auch für eine Karriere, wenn du Verwaltungslotse bist?
Ich stelle mir so vor, dass das, bei Lotsen denke ich immer an Flughafen, nicht? Ja. Und so stelle ich mir den Verwaltungslotsen vor, nur statt so Fähnchen hat er so Post-its, mit denen er sich hin und her wedelt.
Aber es muss der beschissenste Job der Welt sein, weil du ja nicht nur dich mit der Bürokratie rumschlagen musst, von der du ja weißt, dass sie dumm ist. Du musst auch die Wut aushalten von den Leuten, die einfach nur arbeiten wollen.
Ich glaube, da musst du abgestumpft sein. Anders kannst du das nicht. Also wenn du mit den Leuten mitfühlst, kannst du das nicht machen. Du musst so eine Person sein, die sich sagt, ja, aber das sind die Regeln. Und wir halten uns hier nur mal an die Regeln.
Aber dann ist das super eine super Integrationsaufgabe, weil du hast ja oft bei Leuten auf dem Autismus-Spektrum, dass die so mit Social Cues nicht so klarkommen. 100% so eine Integrationsmaßnahme.
Möchtest du gerade eine Bewegung mehr Autisten für die Bürokratie starten?
Nee, wirklich, weil die sind dann, ich glaube, die können in beide Richtungen vermitteln. Ich glaube, das ist super. Boah, hoffentlich ist das nicht zu ableistisch gerade. Wenn das ungut ist, sag mir das und dann überlege ich mir noch. Also.
Ich glaube, das Kind ist in den Brunnen gefallen, du.
Sorry, wir können gerne nochmal darüber reden in einem anderen Podcast. Aber ich habe dieses Video von Marco Scheel, das eine, was wir auch schon gesehen haben, das mag ich sehr gerne. Und dann zu hören, es gibt mehr Content.
Ich meine auch, dass der NDR so eine ganze Serie jetzt gewidmet hat, genau. Weil es bringt einfach Klicks.
Ja, aber alle ist ja auch niemand, der sagt, nö, also so Beamten finde ich doch schon. Allein, dass meine Steuererklärung 7 bis 12 Wochen dauert. Was ist denn das für eine Range an Bearbeitungszeit?
Aber das ist einfach das Finanzamt. Wenn sie was von dir wollen, geht's ganz schnell. Ja. Ansonsten, nope.
Da muss ich mal Bastian Bielendorfer, so einen deutschen Comedian, zitieren. Der sagte, sein Anwalt hätte ihm gesagt, wenn du ihn umbringst, wir verstecken die Leiche, wir kriegen das hin, aber lass uns nicht mehr im Finanzamt anlegen, weil die kriegen dich und dann kann ich dir nicht mehr helfen. Dann sind wir alle am Arsch.
Ja, es gibt auch diesen Spruch, vor Gott und vor dem Finanzamt
sind alle gleich.
Da ist sicherlich was dran. Ne?
Ja.
Schockierend aber, dass das eventuell das einzige Amt ist, das so ein bisschen was hinbekommt, im Sinne von Geld einfordern bekommen sie hin.
Ja. Oh nee, aber auch so, wir haben es schon mal, kennst du dieses Video von diesem Fahrradpolizisten, Polizei ist ja auch quasi, also sind ja auch Beamte, die so einen CL500, der so zu laut ist, so ranziehen.
Ja.
Und der Typ hat überhaupt, der Typ mit diesem Fahrradkopf ist überhaupt nicht ernst, weil ich meine, die sehen ja auch ein bisschen lächerlich aus, aber die haben alle ein sehr unterschiedliches Verständnis, wer gerade in der Machtposition ist. Dann können sie ihm aber nichts, weil er nicht zu schnell gefahren ist und der TÜV sagt, das ist zugelassen. Mhm. Und dann gehen die von der Zulassungsstelle vom TÜV, rufen die nochmal bei irgendeiner anderen Stelle, bei irgendeiner anderen Behörde an, wo dann rauskommt, dass der noch offene Tickets hat, irgendwie so falsch geparkt, über rot gefahren, nicht bezahlt und dann kassieren die seinen CL500.
Oh,
das ist so wirklich so Beamten Herberts und Beamten Petras, die da wirklich sitzen und sich denken, komm, den legen wir jetzt mal richtig übers Knie.
Aber gegen Fahrradcops habe ich auch so einen persönlichen Hass schon entwickelt, muss ich sagen.
Warum?
Ja, weil, wie soll ich das sagen? Ein Freund von mir hat mal gesagt, Stell dir vor, Simon, du hast als Cop die Wahl, du könntest bei 37 Grad im Streifenwagen sitzen mit Klimaanlage oder mit so einem E-Bike Radwege patrouillieren.
Ja.
Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für Leute sind. Und hier in Frankfurt, ganz ehrlich, mit meinem E-Skateboard nie Probleme mit normalen Cops, immer alles so okay, ja. Und ich war ja auch nicht verantwortungslos oder so drauf. Also es war für die auch immer fein. Aber für so Fahrradcops gibt es halt nichts Größeres, ja, als jemanden auf so einem Bike zu erwischen. Weil was sind das sonst für Straftaten, die vereiteln? Jemand geht bei Rot über die Ampel oder jemand fährt auf der falschen Seite des Fahrradwegs. Oh, das ist übrigens auch eine Straftat. Nicht Straftat, aber so Ordnungswidrigkeit
immerhin. Da werde ich aber auch mal wütend, wenn mir Leute auf meinem Radweg entgegenkommen. In meine Richtung. Nee, sorry, aber
ich... Wirst du vielleicht auch noch ein Fahrradkopf?
Ich wollte gerade sagen, ich habe so in letzter Zeit so wirklich so eine urdeutsche Fahrradkopf-Mentalität entwickelt. Ich habe mein E-Bike wieder. Und ich fahre damit viel, ich fahre damit gerne. Aber gestern auch, weil ich im Ostend bin zurückgefahren mit dem Rad und dachte, da standen einfach Leute von einem Restaurant auf dem Radweg. Und ich habe geklingelt und die haben mich böse angeguckt. Wo ich dann wirklich so urdeutsch hätte absteigen wollen. So, entschuldigen Sie, aber dies ist der Fahrradweg. Und Sie sind Fußgänger.
Ja... Nee, da gehe ich gar nicht mit, ey. Fahrradcops, die stören mich richtig.
Ja, aber gut, ich will das ja machen. Ich will die Leute hier anmucken.
Ja, aber du bist ja nicht besser, wenn du dieselben Werte vertrittst.
Nee, du kannst ja meinetwegen mit deinem E-Skateboard fahren, wie du Bock hast.
Ah ja.
Mich nerven Leute, die auf dem Radweg stehen einfach. Die sollen sich von meinem Fahrradweg verpissen.
Aber da macht der Fahrradcop doch auch nichts. Da schickt die doch weg. Also auf dem Radweg stehen ist, glaube ich, noch keine...
Ja, aber dann sollen die wegschicken, bevor ich da bin. Damit ich gar nicht mich über diese Idioten aufregen muss. Oder Menschen, die ihre Kinder nicht im Griff haben, wo die Kinder dann irgendwie an der Ampel im Weg stehen.
Stell dir mal vor, Cem Özdemir bekommt so eine Fahrrad-Cop-Eskorte.
Und dann weißt du aber wirklich als Politiker, dass du wirklich, wirklich aussortierbar bist. Wenn die nämlich so, nicht, dass sie dir keine Sicherheit gewähren, du kriegst so diese... So Männer in zu engen Radlerhosen als Begleitung. Ich weiß nicht.
Und dann hat einer noch... So voll unnötig, so eine kurze Radlerhose an, aber so eine kugelsichere Weste so oben drüber.
Ja gut, im Knie sind dazu keine lebenswichtigen Organe. Oh, Mann, ey.
Ja, stimmt, nur diese riesigste Ader ist im Oberschenkel. Aber egal, ich ruiniere gerade meinen eigenen Joke, merke ich.
Simon.
Macht man noch nicht. Da könnten wir aber eigentlich glatt zum Vitamin-P-Wort des Podcasts übergehen.
Ja.
Und das ist dieses Mal bärig.
Was? Ey, du hast immer, was für Leute triffst du, dass du immer diese abstrusen Wörter anschleppst?
Ja, also bärig erstmal, ich glaube eher so im süddeutschen oder österreichischen Sprachgebrauch, beispielsweise in folgendem Satz, was für bäriges Panorama. Ja.
Oh. Ey, wirklich, ne... Diese alle Leute, die wirklich so ich sag's nicht gerne, aber so, weißt du, so Bayern und Österreich, warum haben die sich nicht irgendwann zusammengetan und da kommen wir dieselben Leute mit derselben Katze im Hirn, können die nicht einfach ein Land werden?
Ich prognostiziere das auch noch, wenn sich Bayern abspalten sollte, schließen die sich mit Österreich zusammen. Es ergibt so viel Sinn.
Ja.
Aber ich glaube auch, wenn sich Bayern ablöst, spaltet sich Franken ab von Bayern und geht zu Deutschland.
Aber euch wollte vor 200 Jahren schon keiner und jetzt wollen wir euch auch nicht. Nee, sorry, ihr seid schuld am Söder. No.
Hey, hallo. Aber sonst haben wir eigentlich, mehr haben wir nicht zu, glaube ich, zu vertreten.
Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der war Franco und der war auch nicht gut. Der hat mich angeschnipst wie so eine Kellnerin.
Ja, der kann ich jetzt, tut mir jetzt leid für den. Den werden wir selbstverständlich rauswerfen dann aus Franconia. Sorry,
ganz kurz, aber von dem wurde ich mal Saupreuße bezeichnet, weil er erzählt hat, er kommt aus Nürnberg und ich wusste nicht... Nee, nicht, Nürnberg ist nicht Franken, oder? Egal.
Doch, Nürnberg ist Franken.
Okay. Aber ich gucke so auf eine Karte und sehe so... Weil ich wissen wollte, wo in Bayern Nürnberg liegt.
Ja.
Ich kannte nicht... Also ich wusste, wo Nürnberg ist. Und ich habe was in der Nähe gesucht, was ich kenne. Und ich sagte dann den legendären Satz, ach, Nürnberg bei Erlangen. Und alle haben dich mal... Weil Nürnberg bei Erlangen ist, was würde ich sagen, hey, Bad Homburg... Quatsch, Frankfurt bei Bad Homburg.
Ja, aber da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil Saupreiße ist eigentlich so ein Wort, das kommt so ganz Südbayern. Also das würde quasi Südbayern zu Franken sagen.
Ich weiß es nicht.
Also vielleicht ist dein Kollege auch ein Imposter, leider.
Ja.
Vielleicht kommt der, das wird nämlich dann auch erklären, warum der so unhöflich ist. Weil wir in Franken sind nämlich alle ganz tolle Menschen.
Ach, und der Söder Markus auch nicht. Ist irgendwie eine Ausnahme oder was?
Ja,
ist der André Scheuer nicht auch aus Franken?
Nein, 100% nicht.
Okay, schade.
Das wüsste ich nämlich.
Okay, aber du warst gerade beim Thema bärig.
Ja, bärig. Und ist einfach ein tolles Wort, Vanessa. Bärig. Wenn man so aufsteht und irgendwas ist richtig schön, kann man einfach das als bärig bezeichnen.
Ist es nicht denn verwandt mit bärenstark? Mit dieser...
Also ich habe vorher mal auf Wikipedia noch schnell geguckt, um jetzt schlau irgendwas dazu sagen zu können. Es gibt aber gar nicht so viele Einträge dazu. Aber die Kurzfassung ist, ist es wohl so in Bärengestalt, ja. Mhm. Aber es kann auch so ein bisschen was wie herausragend heißen. Und ich finde aber, man kann das auch in vielen tollen Situationen so machen. Zum Beispiel, du läufst irgendwo hoch und die Aussicht ist super. Da kannst du aber sagen, Aussicht ist bärig.
Die Spitzenverhältnisse sind bärig.
Ja. Stimmt, ja. Ich war Skifahren meine letzte Woche, deswegen kommt auch der Podcast eine Woche zu spät.
Da haben sogar Zuhörer gefragt, ob der Simon denn aktuell im Skiurlaub ist.
Oh, ja, ich war im Skiurlaub, aber ich war in der Schweiz tatsächlich dieses Mal.
Ja.
Grüezi miteinander. Aber die Schweizer. Ja, aber ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis zu der Schweiz, muss ich ja sagen. Mhm. Ich finde ja, die sind unheimlich nette Drecksäcke. Das ist einfach die Schweiz für mich. Ja, die sind.
What?
Ja, die sind unheimlich freundlich, aber die sind auch richtig hinterhältig so. So die Schweiz ist so ein bisschen so, wir sind neutral, aber bei uns kannst du auch dein Geld für Panzerlieferungen bunkern.
Ja, ist halt netter Opportunismus oder netter Turbokapitalismus.
Ja, genau. Die sind so ein bisschen die FDP mit einem freundlicheren Gesicht vorne dran.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich die freundlicher finde. Ich weiß auch gar nicht, wer der Chef von der Schweiz ist. Also bei Österreich denke ich immer an den Kinderkanzler. Der ist aber auch schon zurückgetreten.
Das stimmt, ja.
Ich weiß gar nicht, wer das Oberhaupt in der Schweiz ist.
Nee, weiß ich auch tatsächlich nicht.
Ist der irgendeinem Öhi oder... Aber ich finde auch, die Schweizer bauen auch immer, du hast ein Tal und da sind Häuser und die Kirche ist aber auf so einem nahegelegenen Berg, wo ich denke, ich verstehe, dass die das näher an Gott bauen wollt, das Ding, aber die alten Leute kommen da ja nicht mehr hin. Also die sind auch so, bauen so an den unwegbarsten Orten einfach Dinge.
Vanessa, aber da gehst du jetzt von deutschen alten Menschen aus, nicht von schweizerischen alten Menschen.
Keine Arthrose.
Nee, ich bin mal ganz sicher, dass Schweizer, die sind einfach mit dem Berggehen geboren. Das merken die gar nicht. Die können quasi ihr Körpergewicht so verlagern, dass jegliche Steigung zu einer Geraden wird, automatisch.
Das ist so eine Schwachsinnsthese.
Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Weil die sind wirklich so, dass ein Berg, es gibt drei Möglichkeiten. Haus schräg an Berg bauen, Tunnel durch den Berg durchbauen oder Weg um den Berg herum bauen.
Ja.
Was anderes machen die nicht?
Vielleicht ist meine Aversion da auch genauso begründet dann. Also weil das Gegenbeispiel, ich als Münsterländer, bei uns ist ja nun wirklich gar nichts an Hügeln. Gut, wir haben wenn du nach Salzbergen fährst, ist so ein größerer Berg, aber
ja.
Da würden Leute aus Süddeutschland eher drüber lachen.
Wobei ich jetzt ja auch als, sag mal, Kind des Spessarts, da gibt's ja dann für Münsterländer Gebirge schon fast Verhältnis, muss immer sagen, auch ich bin richtig fasziniert, wenn ich so nach Süddeutschland fahre oder jetzt auch, wo wir waren. Ich meine, also wir waren in Saas-Fee, da sage ich auch gleich noch ein paar Sätze zu, wie es da so ist, aber ich meine, das ist so ein Ding, wenn man da auf einen Berg hochgeht, sieht man 14 Berge, die über 3000 oder über 4000 Meter hoch sind. Das ist der einzige Ort in Europa, wo das geht. Und das ist halt nochmal viel absurder, ne? So ein 4000 oder 3000 Meter hoher Berg.
Ich finde es auch richtig hübsch. Also ich war ja auch schon mal mit euch in Saas-Fee und ich war neben dem Skifahren noch einen Tag in der Therme und du liegst in der Therme in so einem Whirlpool drin und guckst so raus und da ist dann einfach, sind halt irgendwelche 1000 Meter hohen Berge oder so. Es ist schon hart.
Ja, mich zieht es auch, glaube ich, jetzt wieder viel mehr in die Berge, als ich es jemals gedacht hätte. Oder so als Kind. Als Kind findet man Berge, glaube ich, noch teilweise doof, weil es geht bergauf und man muss irgendwie, wandern wird noch anstrengender. Aber jetzt muss ich gestehen, jetzt genieße ich das, mal wieder so weg zu sein. Und wenn sich's da mal so entwickelt, wie in der Schweiz, dass überall Glasfaser liegt.
Ja.
Du, ganz ehrlich, ich kann jetzt schon von überall aus arbeiten. Warum nicht dann von so einem Gebirge aus? Also ich kann mir das wirklich richtig vorstellen, so dieses Dings, wo ich sage, die Piste ist nicht weit weg, ich gehe vormittags Skifahren. Und dann arbeite ich von 11 bis 20 Uhr oder sowas. Wäre für mich kein Problem.
Ja. Ich weiß immer nicht, wie praxisnah oder wie realistisch sowas ist, wenn man dann wirklich in so einer Situation lebt. Aber ich verstehe auch, dass es einen so in die Ferne zieht. Mich juckt es auch in den Finger, mal wieder zu verreisen. Nachts über 2 Jahren Corona will ich einfach auch mal wieder... Ich freu mich so auf unseren Italienurlaub zum Beispiel.
Ja.
Und da werden wir auch ja irgendwie... um die Alpen drum zu müssen.
Das stimmt.
Ach, ich weiß nicht, Skifahren. Ich bin einfach kein Mensch für Berge. Also so für eine Woche und so, aber ganz entspannt. Ich habe genug Stress im Alltag. Ich brauche nicht noch Stress. Weil ihr halt auch so, ich habe schon mal erzählt, aber Simon ist wirklich jemand, der vom Hochbett in die Skihose gleitet morgens um 7 und motiviert ist. Und ich denke mir so, Frühstück, einen Kaffee und dann reden wir.
Nee, ich liebe Skifahren. Das kann ich jetzt sagen. Ich habe auch mir die Frage gestellt im Skiurlaub, und die will ich dir jetzt einfach stellen, aber ich glaube, ich weiß die Antwort leider schon, weil du ein bisschen gemeint hast. Ich habe nämlich für mich festgestellt, ich glaube, ich würde lieber auf einen Sommerurlaub verzichten, als auf Skifahren.
Nee, ist bei mir anders.
Mhm.
Zumal, also ich weiß nicht, Sommerurlaub können wir halt bei uns auch rein praktisch mit einem ganzen Freundeskreis machen.
Ja.
Da ist keiner, der sagt, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und du hast beim Sommerurlaub immer noch so, du kannst halt 2 Tage am Pool liegen oder am Strand und dann halt immer noch in die Stadt fahren. Also ich denke, wir werden auch nach Florenz fahren oder Pisa.
Das stimmt, ja.
Und das, weiß ich nicht, das ist dann schon geiler, weiß ich nicht. Obwohl ich auch nicht so der Typ bin, ich war mal im August in Madrid und das ist das Dümmste, was du machen kannst, weil, also ich weiß, wir kommen da an und eine Freundin von mir sagt zu mir, hey, du kannst doch Spanisch, sprach mal da hinten, wo der Strand ist. Und ich so, Alter, wir sind einfach mitten in Spanien. Strand.
Frag mal, wo der Strand ist in Madrid.
Ja,
ja, immerhin. Ich finde, du hättest einfach antworten, du hättest einfach in irgendeine Richtung zeigen sollen und dann so da, nur noch 1200 Kilometer.
Ja.
Nein, 800 Kilometer oder so.
Bisschen dumm, aber weißt du, in der Stadt im Hochsommer ist halt auch kacke.
Und deswegen würde ich in immer. Madrid. Madrid ist unglaublich kontinentales Klima.
Ja.
Richtig heiß da.
Ich erinnere mich, die Stadt war voller Pilger, weil das war Weltjugendtag, also so eine katholische Veranstaltung.
Oh boy.
Und die Leute lagen halt in den Brunnen zum Teil, weil du es nicht anders ausgehalten hast. Das heißt, ich würde auch eher so kurz vor Saison oder nach Saison fahren, wenn es so heiß ist irgendwo, damit du auch nochmal was siehst. Also wir waren ja auch in, ich war auf Kuba, auf dem Christoph Kolumbus Friedhof da, der richtig creepy ist.
War jetzt der Friedhof oder Christoph Kolumbus?
Beide. Tatsächlich. Also, da ist nicht viel mit Witt-Witt-Witt-Bum-Bum. Das ist Christoph Kolumbus, ist viel mit Kolonialismus und Leute umbringen. Das ist.
Und obskure Aberglaubenthesen, nicht?
Ja.
Der Mann ist ja, dass der vergöttert wird, der muss, also ich sag immer wieder, Christoph Kolumbus muss die beste Marketingabteilung gehabt haben, die es damals gab.
Kolonialismus. Das gab halt Geld und die Spanier fanden es gut.
Ja, aber der hat sich ja auch verfahren und alles. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja, wer erzählt denn von seinen Abenteuern, wenn er wiederkommt? Der Matrose oder wird auf ihn gehört? Das ist ja Selbstdarstellung. Und du hast ja noch kein Fact-Checker da, weißt du, kein Polit-Fact sein. Das ist aber nicht ganz korrekt.
Da fährt so ein Schiff hinterher.
Er dachte ja auch, er ist in Indien gelandet.
Das erinnert mich gerade an das. Kennst du Shadow Yachting?
Nee.
Das ist ein geiles Ding. Und zwar, stell dir vor, Vanessa, du wärst jetzt so eine richtig reiche Milliardärin und hättest so ein großes Schiff.
Ja.
So, was würde dich dann stören? Du hast ja alles schon auf deinem Schiff, aber eine Sache, die würde dich vielleicht stören, nämlich wenn diese unteren, diese niederen Mitarbeiter, Vanessa, ja, wenn die auch auf demselben Schiff wären wie du die ganze Zeit. Das wäre ja wirklich furchtbar, nicht?
Die Crew halt.
Ja. Also, was machst du? Du lässt einfach in sicherem Abstand hinter deiner Yacht eine weitere Yacht fahren. Also natürlich außerhalb von der Sichtweite, ist ja ganz logisch. Das ist dann die Shadow Yacht, weil die fährt ja deine eigentliche Yacht hinterher.
Schattenyacht.
Genau, die Schattenyacht. Und dann halt immer, wenn das gerade zum Beispiel, wenn du von Bord bist, dann fahren die nach ran, putzen oder bereiten Essen zu oder was auch immer. Und dann hast du nur eine minimale Crew auf deinem Schiff selber.
Ja, das ist total logisch. Also ich finde es auch mal eklig, wenn so noch arme Leute riecht, ey. Boah, ist das asozial.
Ja.
Boah, es ist wirklich so, ich hasse arme Menschen oder ich hasse nicht reiche Menschen. Und wie kann ich das noch manifestieren? Alter, was sind das für Ekelhafte?
Ja, ich stimme dir 100%.
Und ich wette, keiner von denen hat für sein Geld gearbeitet. Das sind also so Leute, die mal eine App geschrieben haben und die dann für 600 Milliarden Euro an Facebook verkauft haben oder wo Fatih Geld hat. Ah, oh, ekelhaft.
Ja, ich glaube es leider auch. Oder sie haben halt richtig viele Leute ausgebeutet. Also ich glaube, das müssen wir uns auch mal bewusst machen, irgendwie über moderne Milliardäre. Mhm. Du musst einfach eine Riesenzahl an Menschen ausbeuten, um so reich zu werden. Es geht nicht anders.
Es ist ja auch genau dieses, es ist aus den Känguru-Chroniken, Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten und dein Geld mehrt sich.
Oh, das ist ein cooler Spruch, ehrlich gesagt.
Es ist Marc-Uwe Kling, das ist schon nicht, bin schon nicht ich tatsächlich, aber auch so, Ich habe dieses Buch Utopien für Realisten gelesen von Rutger Brechmann, einem niederländischen Ökonomen und Philosophen, und das ist, er redet auch davon, so, worin messen wir Erfolg und Wirtschaftlichkeit, zum Beispiel für Staaten, so Bruttoinlandsprodukt und so ein Kram. Mhm. Wenn du nur noch 70% arbeitest, um deine kranke Mutter zu pflegen, ist das schlecht fürs Bruttoinlandsprodukt, hat aber für die Gesellschaft einen viel höheren Wert. Er meint halt, wir bräuchten vielleicht mal ein anderes Maß dafür oder vielleicht ein bisschen...
Ich erinnere mich, ja. Die Anstalt hatte, glaube ich, basierend auf diesem Buch auch so einen geilen Sketch gemacht mit so Sachen wie Öltanker läuft aus, schlecht für die Umwelt, schlecht für die Gesellschaft, aber gut fürs BIP, weil es muss ein neuer Tanker gebaut werden, es muss eine Cleanup-Crew beauftragt werden, um das ganze Zeugs wegzumachen. Alles super fürs BIP.
Ja, und auch gut in, und nicht gut für die einzelnen Leute, sondern halt gut für Leute, die so schon Geld haben und die das...
Ja.
Auch Zitat der Känguru, also das auch in den Känguru-Chroniken so, wer hat dem Witz gegeben? Und das ist halt einfach unfair. Aber lass, bevor ich jetzt meine Robin Hood-Rede hier halte, ich muss kurz was von der Arbeit loswerden, Simon.
Ja.
Ich arbeite in der IT-Sicherheit für einen großen Finanzdienstleister in Deutschland.
Ja.
Und wir müssen alle paar, also in regelmäßigen Abständen so Trainings machen. Dann machst du halt so, das ist so ein Computer-Durchklick-Ding, wo du am Ende so, wo dir so Sachen vorgestellt werden und dann musst du halt einen Test machen.
Ja.
Und das sind so sichere Sachen wie Passwortsicherheit. Also Bank 123 ist kein gutes Passwort für deinen Account.
Ja.
Wie erkenne ich, wenn ich eine E-Mail habe mit einem suspekten Absender, der sagt, bitte überweisen Sie Geld von meinem Konto auf das Konto, dass das nicht so. Und da waren auch Sachen zum Thema IT-Sicherheit im Hinblick auf Phishing-E-Mails oder Viren. Weil wir uns natürlich auch Gedanken machen über russische Hacker und so, aktuell mit Sanktionen und so.
Ja.
Und dann war da ein Test und die haben uns so eine E-Mail gezeigt und du musst draufklicken, was suspekt ist. Dann war der Absender irgendwie, keine Ahnung, angelamerkel@gmail.com und dann ist es so, das ist bestimmt nicht die Kanzlerin, weißt du, sowas halt.
Ja.
Oder das ist Anhang dran und du klickst nicht, wie der irgendwie virus.exe heißt, du darfst nicht draufklicken, sowas halt. Und ein paar Tage später habe ich in meinem Posteingang, achso, und dann meinten die halt auch so in diesen E-Mails meist so Zeitdruck aufgebaut. So, klicken Sie bitte jetzt und wir müssen das unbedingt für Deutschland, weiß ich, Mutti, irgendwas.
Ja.
So, und dann kriege ich ein paar Tage später eine E-Mail, wo dann drin steht, warum sind Sie nicht in der Teams-Besprechung, also in der Telefonkonferenz drin? Bitte klicken Sie jetzt hier und joinen Sie. Und ich schon so, ich kenne den nicht, hier ist Zeitdruck, da schrillen meine Alarmglocken. Und bei uns gibt es dann ein Prozedere, dass du die E-Mail als Anhang an die Cyber Security Hotline, also eine E-Mail-Adresse, die Mailbox verschickst und dann. Ich natürlich gemacht, weil ich Profi bin und in der IT-Sicherheit arbeite.
Ja.
Und dann kommt so zwei Tage später eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, wir haben den Test bestanden. Wir haben nochmal geguckt, dass sie nicht doch zu blöd sind. Und jetzt bin ich neugierig. Ich möchte diese E-Mail gerne nochmal öffnen und nochmal auf den Link klicken, um zu gucken, weil die mir anzeigen, wenn ich zu blöd war. Und ich hätte gerne im Nachhinein noch eine Statistik gehabt, wie viele Leute da draufklicken.
Ich glaube, das zweite wird noch veröffentlicht, aber da dürfen wir wahrscheinlich hier nicht drüber sprechen. Aber das zweite denke ich...
Aber wie blöd kann man sein? Du kannst auch so einen Scheiß nicht reinfallen.
Ach, ganz ehrlich, es würde nicht gemacht werden, wenn nicht Leute darauf reinfallen.
Letztens auch meine Mama schreibt mir auf WhatsApp, kannst du mich mal bitte zurückrufen? Alles okay bei dir? Und ich rufe da an, denkst so... Das ist Sonntagmorgen, ich bin gerade aufgestanden, was willst du? Du hast mir eine SMS geschickt, ich denke, ich schicke seit 400 Jahren keine SMS mehr. Irgendwie, ja, da war ein Link und du bräuchtest Geld per PayPal. Ich so, Mama.
Echt krass, das ist heftig.
Aber nicht von mir, einfach so von irgendeiner unbekannten Nummer. Und sie meinte, hey, hast du eine neue Handynummer? Und ich so, hast du auf den Link geklickt? Nee, hab ich nicht. Weil die E-Mail auch so mit Hey Mom anfing. Und ich habe nie Mom zu meiner Mutter gesagt. Und dann auch so, dann sag ich dir das mit meinem Onkel. Mein Onkel meint, hey, wie kannst du... Erstmal, warum hast du zuerst an mich gedacht? Und ich habe eine Schwester, die hätte dann auch sein können. Und mein Onkel sagte, kannst richtig beleidigt sein, weil da waren so viele Rechtschreibfehler in diesem Ding drin. Das kann nicht von mir sein. Ich bin der größte Rechtschreib- und Grammatikpedant aller Zeiten.
Das stimmt halt allerdings wirklich.
Wirklich toll.
Man sieht einfach, dein Onkel hat den Internetführerschein mit Bravour bestanden.
Ja.
Trollen kann er. Phishing-Angriffe erkennen.
Sorry, schaut auch an meinen Onkel, wenn er das auch hört. Ich hatte mal so eine ganz knallbunte Lichterkette in meinem WG-Zimmer noch aufgehängt. Und dann hatte ich so einen per Alexa-Befehl, so, hey Alexa, Lichterkette an. Und dann ging die an. Und ich habe mich sehr gefeiert dafür, weil ich es cool fand. Und dann kommt vor meinem Onkel ein Video, wo er neben der Wohnzimmertür steht und die Lampe im Wohnzimmer filmt und sagt, Alexa, Lampe an. Und du hörst, wie er den Lichtschalter umlegt und die Lampe geht an. Wo ich dachte, du, was mit dir? Also ist schon, mein Onkel hat das Trollen schon wirklich hochgelevelt.
Ich find's klasse.
Ich auch, also ich hab da sehr viel Spaß dran gehabt, ey.
Sagst du eigentlich Schraubenzieher oder Schraubendreher?
Ich sage Schraubenzieher, obwohl Schraubendreher korrekter ist.
Ja, ist mir neulich, ist mir genau dasselbe eingefallen. Ich sage auch immer Schraubenzieher, aber es hat gar keinen Sinn. Weil ja. Du kannst ja damit sowohl Schrauben rausziehen, als auch reindrehen.
Ja, du drehst sie auch raus, also du ziehst sie ja nicht dran, das stimmt. Ist ja eine Zange.
Petition, wir bannen jetzt ab sofort das Wort Schraubenzieher. Das ergibt einfach keinen Sinn.
Aber ich muss da auch sagen, ich bin ja von Leuten vom Fach umgeben zu Hause. Bei uns haben ja alle eine Handwerksausbildung.
Ja.
Und die sagen auch alle Schraubenzieher.
Ja, Leute, hört bitte auf damit. Das sind Schraubendreher.
Du sagst du Zollstock?
Ich sag manchmal Zollstock, ja.
Es ist ja Zentimeter die eine, das ist ja echt Zoll. Erstens das, zweitens heißt es im Prinzip Gliedermaßstab. Weil du das so ausfalten kannst.
Okay, dann sage ich jetzt auch ab sofort wieder Maßstab. Weil man kann wahrscheinlich nicht das eine fordern, ohne nicht das andere auch zu machen. Aber wirklich, sag nicht mal Schraubenzieher, Leute. Das funktioniert einfach nicht. Ist raus.
Ich muss sagen, Schraubenzieher habe ich auch nur noch für so kleinere Arbeiten. Ich habe sonst immer einen Akkuschrauber. Also wenn du irgendwas Großes anmontierst. Also nicht für im Rechner rumschrauben, da brauche ich doch schon was Kleineres für.
Nee,
aber verstehe. Für so IKEA-Regale zusammenbauen ist immer der Schraubi.
Ich habe auch diesen kleinen von Bosch, dieser, wie ist der, XO oder so.
Nein, das ist, glaube ich, auch von Bosch oder Makita. Ich glaube, von Bosch.
Der ist echt optimal für so IKEA-Handwerker wie ich, die so zwei linke Hände haben, aber doch manchmal ein IKEA-Regal aufbauen.
Ja.
Muss man echt sagen, da lohnt das schon für. Aber wo wir es schon von so Quatsch-Sachen hatten, vielleicht noch eine Sache, die ich anmerken wollte. Was mir bis heute ein Rätsel ist, ist diese, kennst du, manchmal zeigen die doch so, manchmal sieht man es im Fernsehen oder im Internet oder so super teures Essen. Weißt du, irgendwie so, hier ist das blablabla Steak für $1,000 oder so ein Quatsch.
Ja.
Und was sie dann ja immer machen häufig, um das Steak oder um die Sachen so teuer zu machen, ist, die tun Blattgold drauf. Mhm. Ne, so eine kleine Scheibe oder so ein Ausschnitt Blattgold, der so oben drauf gelegt wird. Kann man auch bedenkenlos mitessen und alles. Aber das ist ja der größte Quark.
Ne, wofür?
Ja, also das will mir nicht in den Sinn. Wenn ihr es schon mal gegessen habt, bitte schreibt mir eine Mail. Ich verstehe das nicht. Es will mir einfach nicht in den Kopf. Also warum bestelle ich mir da nicht, also wenn ich wirklich, wenn es mir nur ums Geld geht oder so ein Kack, warum bestelle ich mir da nicht irgendwas, das einfach aus teureren Zutaten gemacht ist, die wirklich einen geschmacklichen Mehrwert bringen und nicht Blattgold?
Aber da gab es doch vor 2, 3 Jahren auch diesen Shitstorm mit dem hier Ribéry, diesem Fußballspieler, der sich ein Kilo Steak bestellt hat, was mit Blattgold vergoldet war für irgendwie $500 oder so. Das war nämlich gar nicht so teuer, wie es, also wenn nicht vierstellig.
Ach so, krass.
Wofür ich so drüber meinte, dann ist er ein Schnapper, weißt du, in seiner prolligen Art. Nee, aber
ist ja, ich dann auch
denke so, warum ein Kilo? Warum musst du wirklich so ein ganzes Kilo Rind für liegen und dann vergoldet? Es ist halt so unnötig. Ich meine, klar kannst du das machen, aber es ist halt auch, dann kannst du auch nicht mehr von Genuss reden, sondern es ist einfach nur noch Flex.
Ja, aber es schmeckt ja auch nicht. Aber guck mal, ist es nicht ein viel größerer Flex, wenn du jetzt sagst, ich esse ein 12-Gänge-Menü, ja, speziell vorbereitet, mit einem tollen Wein dazu, ja, ist doch ein viel größerer Flex als das.
Aber es ist
Scheibe Fleisch mit Gold.
Aber das ist einfach zu verstehen. Das ist viel Fleisch und viel Gold. Wirkt auf also die Leute, die sich kulinarisch nicht so auskennen, halt krasser als, keine Ahnung, der Safran ist aus Ostindien und deswegen so teuer oder das ist guter, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass da, ich glaube, es ist, das andere ist ein einfacher, erklärbarer oder einfach verständlicher Reflex und deswegen ist es so.
Ja, nee, das kann ich verstehen tatsächlich, dass man quasi, man kauft das schon gar nicht mehr und das ist dann so ein Generation Instagram-Ding vielleicht, man kauft das gar nicht nur für den Geschmack, sondern man kauft es, wenn man weiß, wenn man das postet, verstehen das Leute direkt.
Mhm.
Versus wenn ich jetzt 12 kleine Bilder poste oder ich würde irgendwie ein Gericht posten aus einem 12-Gänge-Menü, was ja meistens sehr klein ist, da würden Leute das nicht verstehen.
Ja. Gotcha. Ja, wirklich, ich finde es bei dir immer so faszinierend, wie du oft bei sozialen Sachen immer sehr schmerzbefreit bist und ein sehr hohes Maß an Autonomie hast, um das jetzt mal in psychologischen Termini auszudrücken, weil ich das bei mir selber oft nicht habe, weil ich ja, ne, kann man nicht buchen für so, du hast so fünf Leute mit einer sozialen Angststörung in der Gruppe und hast so einen Simon dazwischen, der schon mal von seinem Leben jetzt einfach denkst so, der macht sich echt gar keinen Kopf.
Also erstmal danke. Was ich da nur irgendwie auch den Zuhörern sagen kann, ist, vielleicht ist es bei mir anders, vielleicht fehlt da, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass mir vielleicht einige Gehirnareale umgebaut wurden bei mir, aber ich musste auch gestehen, was ich sehr früh mir abgewöhnt habe, war irgendein, sagen wir mal, Euphorieschub zu spüren, wenn jemand was liked.
Ja. Ja, obwohl du bist ja auch stolz drauf, wenn wir viele Zuhörer haben.
Das stimmt, absolut, weil das ist so ein anderes Anzeichen, denke ich mir manchmal, weil bei dem Podcast ist es irgendwie so zweigeteilt. Also ich mache den Podcast nicht, weil ich will, dass der anderen gefällt unbedingt. Ja, also ich freue mich darüber, dass der anderen gefällt, aber ich mache den Podcast, weil es mir Spaß macht, den zu machen. Ich mache mir Spaß, dir gegenüber zu sitzen, über Themen zu sprechen, die mich bewegen, über Themen zu sprechen, die dich bewegen, ab und zu einen lustigen Witz dazu zu machen, ja. Und ich freue mich auch mega, wenn Leute uns darauf ansprechen, weil man dann irgendwie, aber auch dann eher, wenn man ein Thema hat, worüber man gemeinsam so sprechen kann.
Ja.
Das finde ich das Tolle. Und ich habe es schon mal im Skiurlaub auch angesprochen, glaube ich, und das ist so ein Thema, was zum Beispiel in meiner Familie total beliebt ist, ist Urlaubsbilder zeigen. Du zeigst dann einfach so, die haben dann so ein Fotoalbum zusammengestellt, sei es digital oder physisch, und dann wird da die gesamte Family blättert da durch. Und das reizt mich wirklich null. Also ich kann einfach keine Burgen mehr sehen, ich kann keine Bilder mehr von Strand sehen, von blauem Meer, ist mir so egal. Wirklich, ist mir so egal. Und da ist es aber auch so, glaube ich, dass Leute das vor allem machen, weil die sich dann so nicht pseudomäßig, aber zumindest so oberflächlich dafür interessieren, im Sinne von, oh ja, da könnte man mal hin oder sowas. Weißt du, dass dann so eine Nähe geschaffen wird dazu oder man kommt ins Gespräch oder ähnliches. Und das ist halt so gar nicht meins irgendwie. Und dadurch habe ich, also Facebook war das letzte Social Media, das ich als solches genutzt habe, wo man jetzt sagt, ich poste Sachen und Freunde reagieren da drauf. Ich habe jetzt schon Twitter, aber Twitter ist bei mir komplett passiv. Da lese ich einfach nur, ich twittere selten eigentlich. Wobei ich das vielleicht auch wieder häufiger mache. Manchmal ist Twitter so schön, so einfach mal so rausschallern. Aber so viel zu dem Thema. Und dadurch mache ich mir da nicht mehr so viele Gedanken. Und was jetzt so während der Corona-Zeit so langsam bei mir kommt, ist, ich mache es auch einfach jetzt im physischen Raum, mache ich mir nicht mehr so viele Gedanken. So, weißt du, so dieses Ganze so, wie wirkt das jetzt, wenn ich das und das mache? Es gibt natürlich Rahmen und ich würde auch immer darauf hören, wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh Simon, also jemand nicht wertschätzt, das ich jetzt auch schätze, ja, wenn der jetzt zu mir sagt, oh Simon, das ist aber ein bisschen riskant, ja, würde ich mir das zumindest mal durch den Kopf gehen lassen.
Ja.
Aber ich habe es vollständig abgelehnt zu sagen, jetzt irgendwie noch so, früher auch irgendwie so Sachen so mit Jogginghose nicht aus der Tür. Das wäre so das Low-Beispiel, was mir so einfallen würde. Ja, und heute, und dann auf der anderen Ebene ist es so, irgend so ein zu schickes Hemd oder zu buntes Hemd oder sowas.
Ja.
Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Da mache ich einfach mein Ding.
Ja, obwohl das ist bei mir mittlerweile auch besser. Wenn ich irgendwas Bock habe, dann mache ich das so in vielen Sachen klamottentechnisch voll. Ich habe auch ein, zwei bunte Blusen, wo ich dann von Simon inspiriert bin, weil ich dachte so, guck mal, ich habe so eine Bluse, wo so Kirschen drauf sind und ich habe das auch so, das ist ein blaues Kirschhemd, richtig?
Ja.
Sowas halt, wo ich auch so denke, ja komm dann, was ist das? Du bist, weißt du, wenn du an so Leuten vorbeiläufst in der Straße, das sind halt auch nur so NPCs in deinem Leben, die haben nichts mit dir zu tun.
Das finde ich sowieso eine schöne Analogie, ich habe das auch mal gelesen, also für alle, die jetzt mit der Abkürzung nichts anfangen können, NPC steht für Non-Playable Character Und in dem Kontext des Textes bezieht sie sich darauf eben, dass es in Videospielen gibt es häufig Charaktere, mit denen kann man interagieren, die werden aber nicht von anderen Spielern gesteuert.
Genau, das ist einfach rein programmiert, das ist ein Computer, der dahinter steht nur. Ja.
Und ich stimme einfach auch dieser Theorie zu, dass Menschen im öffentlichen Raum sich viel mehr wie so vorprogrammierte Wesen einfach verhalten. Ja, die so sich Wege suchen, wo sie so durchgehen, wie so ein schlechter Pfadfinder-Algorithmus.
Ja, was jetzt nicht heißt, dass man die nicht menschlich behandeln sollte oder so. Das kann dann die Kassiererin im Rewe ist ja immer noch, da bin ich halt immer noch freundlich.
Ja.
Aber so, ich glaube, für mich hat es geholfen, dann nicht mehr so was auf diese Meinung von den Leuten zu geben oder so.
Sie speichern halt auch nichts zu dir ab.
Genau, du gehst raus und das ist direkt vergessen.
Und es ist direkt vergessen, so eine Kassiererin sieht. Und das hilft mir dann auch, das mal vor Augen zu führen. Ich meine, das mal gelesen zu haben, wie viele Leute bedient werden von einer Kassiererin oder Kassierern am Tag. Und es sind mehrere hundert.
Ich habe auch mal in der Kasse gesessen. Meinst du, ich weiß noch irgendwas davon?
Keine Chance.
Never. Auch beim Kellner. Das ist halt so dieses typische, der Kellner bringt Essen und sagt guten Appetit und du sagst danke ebenso und denkst so,
aber das hat er schon 100-mal gehört.
Ja.
Genauso wie die Kassiererin schon 100-mal gesehen hat, dass jemandem die Heidelbeeren oder Himbeeren runtergefallen sind und du eine neue Packung holen musstest.
Ja, oder diese, das sind so Väterwitze. Weißt du, wenn so ein Item nicht scannt an der Kasse, wenn das dieses Piep-Geräusch nicht macht, dann ist das wohl umsonst. sie sind so lustig. Wo ist der deutsche Comedy-Preis? Ja, echt.
Der grüne Preis kommt.
Nee, aber genau, das ist halt auch immer egal, weil du es so oft gesehen hast und es so abgestumpft ist. Ja. Aber ja. Aber wir gerade von Leuten reden, über deren Meinung deren Meinung uns wichtig ist. Ich wollte dich mal nach deiner Meinung fragen.
Ja.
Ich bin ja beim Bootcamp, ne? Ich habe jetzt halt auch vom Bootcamp und so und gestern war wieder Training, das war toll. Liebe Grüße an meinen Trainer, David.
Wir sollten sagen, es geht um ein Fitnesscamp. Vanessa tritt nicht dem Militär bei.
Oh nee, das ist doch nichts für mich. Nee. Linksgrün versiffte Lesben machen sich so gut in der Bundeswehr. Ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist. Aber ich habe so Nike Air Schuhe zum Trainieren. Die habe ich mal fürs Fitti gehabt, so dies, das. Ich habe das Gefühl, und ich habe mit meinem Trainer darüber geredet, die sind einfach ein bisschen schwer und ein bisschen klobig und so unbeweglich von der Art her.
Dass sich die Sohle nicht so biegen lässt.
Genau, weil das halt so richtig dicke, so eine Nike Air Sohle ist. Nike Air Monarch 4 ist es, glaube ich, um genau zu sein.
Ah ja. So.
Für die Sneakerheads hier. und ich habe mich erinnert, dass du Barfußschuhe hattest mal.
Ja.
Und wollte mal nach den Erfahrungen fragen. Ich habe natürlich, um das vorwegzunehmen, auch schon mal mit meinem Trainer gesprochen, weil der halt nebenbei in der Physiopraxis arbeitet und so ein bisschen Erfahrung damit hat, der auch selber mal Barfußschuhe getragen hat fürs Training. Und was waren so deine Einstiegsüberlegungen damals, als du das gemacht hast? Und trägst du die heute noch?
Ja, wow, eine ganze Menge Fragen. Ich fange mal damit an. Also angefangen hat das, ich habe die irgendwo gesehen und ich fand cool, dass die Made in Germany auch waren. Das fand ich interessant und ich fand auch das Laufgefühl da drin sehr gut. Wobei ich da lustige Geschichte erzählen muss, in Barfußschuhen fühlt man sich wirklich wie barfuß. Und als ich das erste Mal durch den Frankfurter Hauptbahnhof gelaufen bin, habe ich mich richtig geekelt.
Ja,
weil es fühlt sich so an, als läuft man barfuß da durch. Und oh, man, du kennst ja den Boden. Und jeder, der jetzt nicht den Frankfurter Bahnhof kennt, nimmt einfach euren Bahnhof bei euch zu Hause im Ort. Da wollt ihr ja auch nicht barfuß.
Nee, sorry, soll ich sagen, B-Ebene im Hauptbahnhof ist Corona das geringste Problem. Da ist von Flugtripper bis Hepatitis alles. Ich sag's euch, das ist nicht gut da unten.
Und das hat mich dann damals dazu bewegt und ich war auch echt ganz happy mit denen. Es gibt halt ein paar Sachen, an die man so ein bisschen denken muss. Also das eine ist, wenn man steht, also lange stehen ist nicht ganz so angenehm, fand ich, und man hat immer so eine komischere Körperhaltung, weil die Sohle ist ja komplett flach. Das heißt, dementsprechend stehst du halt auch da. Das sieht immer so ein bisschen unelegant aus. Muss man einfach mal, das mal so als Ding, ich würde sie nicht unbedingt immer im Büro anziehen, würde ich damals so ein bisschen sagen.
Ja.
Das nächste ist, weshalb ich habe noch welche, aber weshalb ich die so selten nutze mittlerweile ist, die gehen mir zu schnell kaputt und die Firma Leguano hat einfach kein richtiges System, um das zu reparieren.
Okay.
Und das finde ich nicht okay von denen auch, weil das Ding ist, was halt passiert ist folgendes, die Sohle ist verhältnismäßig dünn, ja, und die nutzt sich einfach ab mit der Zeit, ist auch vollkommen okay. Aber es gibt seitens der Firma keine Möglichkeit, die neu zu besohlen, die Schuhe.
Ja.
Das heißt, du läufst dann immer halt mit entsprechend, müsstest immer wieder neue kaufen, würde ich damit sagen. Und die sind wirklich auch teuer. Die kosten über 100 Euro.
Und trägt man da drin Socken?
Kann man sich aussuchen.
Okay.
Ich hatte mehrere Möglichkeiten. Zwischendurch hatte ich mehrere Paar davon. Da habe ich immer häufig ohne Socken getragen, weil du die Schuhe selber auch in die Waschmaschine tun kannst. Das ist kein Problem. Die tust du in so ein Wäschenetz einfach, dann wirfst du die rein und alles ist gut. Aber dann, als ich nur noch ein Paar hatte, weil das andere abgenutzt war und sie es ja nicht reparieren wollen oder neu besohlen wollen, dann habe ich häufig Socken getragen, weil, wenn du sie barfuß drin trägst, muss man daran denken, es mieft halt wirklich in den Schuhen extrem. Ja. Das passiert nach zweimal Tragen oder so, gerade im Sommer, du schwitzt ja auch richtig in den Füßen. Das ist so ein Ding, weshalb ich es vielleicht wieder tragen würde. Ja, also ich fand, die sind schon sehr, sind halt sehr leicht, sind auch sehr luftig. So. Mhm. Das war einfach ein angenehmes Tragegefühl. Zum Thema beim Training würde ich dir stark davon abraten von denen. Weil das Problem ist, beim Training ist es so, natürlich sind die schön und angenehm und du wirst auch lernen, dass du mit denen bedachter läufst. Aber im Training bist du ja in so einer Situation, du bist erschöpft, du achtest nicht mal so richtig drauf. Ja, du landest vielleicht mal unsauber. Gerade wenn du mit Gewichten arbeitest, könnte es nochmal, also es ist nochmal so ein bisschen...
Ja, wenn du was auf den Fuß fällt, so eine Kettlebell mit 16 Kilo ist schon scheiße.
Ich glaube, das tut bei beiden Schuhen weh. Ich meinte eher so ein bisschen, wenn du, nehmen wir an, du machst jetzt eine Übung mit Gewicht und du führst sie nicht ganz sauber aus, die letzte oder die vorletzte Wiederholung, kann es halt sein, gerade wenn es was ist mit Springen oder so, ist es halt viel schädlicher mit so Barfußschuhen, als wenn du Schuhe mit einer Dämpfung hast.
Das war nämlich auch meine Überlegung, weil wir halt, wir laufen uns auch schon mal warm, so ein paar Runden, das heißt, du rennst damit, was auch nicht so...
Das ist komplett fein.
Echt?
Laufen ist komplett fein damit, aber halt auch nur bis zu einer, so ein, also aufwärmen laufen wäre damit fein. Wenn du jetzt damit eine lange Strecke läufst und du bist, also es ist eine Strecke, die geht stark über dein Limit heraus, dann ist ja genau das wieder, ne? Du wirst unachtsam, du trittst nicht mehr ganz so perfekt auf und dann tut es echt weh.
Ja.
Und du bist auch deutlich langsamer an Barfußschuhen, das sollte man auch noch dazu sagen.
Ja, und das nächste ist halt, wir haben auch, also weiß ich nicht, das mit der Dämpfung war so das Hauptding, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, weil du ja auch Impact hast, wenn du springst oder wenn du irgendwie, ja, also das ist auch das ist ein bisschen das Fazit von meinem Trainer gewesen, so hey, such dir lieber was mit einer dünneren Polsterung, anstatt direkt auf Barfußschuhe zu gehen, weil das ein ziemlich harter Wechsel ist, A.
Ja.
Und weil das ja auch Impact auf dein Fußbett hat oder auf deine Fußform. Er meinte, er hätte wirklich einen Unterschied in Schuhgröße gemerkt, nachdem er 4 Jahre fast nur Barfußschuhe getragen hat.
Das kann gut sein.
Und so, aber da muss ich mir einfach welche mit dünnerer Sohle suchen, weil es gibt ja extra so, ich sag jetzt das böse C-Wort mal, so Crossfit-Schuhe.
Ja.
Mit dünnerer Sohle.
Das sollte auf jeden Fall,
ja.
Sollte auf jeden Fall gut funktionieren.
Weil ich muss sagen, ich habe momentan so ein bisschen über den Winter das Laufen so ein bisschen vernachlässigt und ich will gerne wieder ein bisschen mehr anfangen und so, aber mir macht Bootcamp gerade einfach viel mehr Spaß, weil ich da auch zwischendurch mit Leuten reden kann und weil das ja auch mal abwechslungsreich ist. Ich komme da hin und ich muss mir keine Gedanken machen über Pace oder Strecke, sondern David hat sich was überlegt und ich mache das einfach und ich sehe Freunde von uns, Bock drauf, ich kann nicht mega empfehlen, wenn jemand da Bock drauf hat, der Probetraining ist einmal umsonst und dann, cool, danke für das Feedback, Simon. Das bestärkt mich so ein bisschen in dem, weil ich mir auch schon so überlegt hatte. Aber ich weiß, dass du ja auch mal so viel Arbeit und viel Recherche in solche Investitionen steckst. Und dann dachte ich, ich frag mal.
Und das ist eine super Überleitung zum Thema, was ich noch machen wollte. Mhm. Ich hatte vor ein paar Wochen ja meinen Rasierhobel vorgestellt.
Ja.
Und die Beweggründe dahinter. Und jetzt sind wir ein paar Monate in. Und ich kann euch nur sagen, Leute, also alle, vor allem jetzt mal für Männer, ich habe mich damit fast ausschließlich nur im Gesicht rasiert bisher, es ist ein Erlebnis. Also Leute, kommt da gerne mal vorbei, könnt es mal testen bei mir. Es erfordert ein bisschen Übung. Die ersten 2-3 Rasuren sind schwieriger damit, weil du auch einfach echt vorsichtiger bist und du hast vielleicht noch nicht so die ganze Präzision und alles. Aber danach, ach, es ist so wunder, es ist so herrlich. Ich habe so wirklich so fast schon so ein Bedürfnis, jetzt Sachen zu rasieren.
Okay, Simon.
Ich gucke immer schon so, oh, jetzt habe ich wieder ein 3-Tages-Bad. Jetzt muss aber wirklich rasiert werden. Und dann, aber es ist so schön, weil ich nehme dann so diese, ich habe quasi so eine Schale, da ist die Rasierseife drin, dann habe ich so einen Pinsel, wie man das so kennt aus so Filmen, dann schäume ich die Seife auf, pinsel mir das ein komplett ins Gesicht. Und dann ist es einfach halt, es ist eine Klinge, es macht so ein angenehmes Geräusch. Es klingt so ein bisschen wie, vielleicht wenn schon mal jemand von euch beim Friseur rasiert wurde, der hat ja auch so ein einklingiges Messer. So klingt das so ein Schaben ist es mehr, aber so ein ganz angenehmes Geräusch. Das Ergebnis ist brillant. Ja, kann man nicht sagen, du kannst so präzise damit schneiden, weil du hast halt nur eine Klinge. Das heißt, so eine Kontur geht super cool zu schneiden damit auch, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Und es ist auch einfach, es ist wunderschön glatt. Ich habe keinerlei Hautirritation oder irgend sowas. Ja, und dadurch, dass du ja auch jetzt mit dem Prinzip wechsel, ich wechsle ja auch jeden Monat die Klinge, habe ich bei Gillette so, ja, so halbwegs jeden Monat gemacht. Aber klar, wenn ich halt nur eine Klinge irgendwie so 9 oder 19 Cent kostet, das ist ja auch viel einfacher mal zu wechseln. Das heißt, du hast auch aus meiner Sicht immer schärfere Klingen eigentlich, was nochmal angenehmer ist, auch am Ende des Tages. Und ist einfach toll. Also kann ich echt nur allen mal empfehlen. Das ist, überlegt euch das mal, schaut euch das mal an. Die Rechnung hat ja schon mal gesagt, je nachdem, was für einen man nimmt, mit einem gescheiten Rasierhobel so fünf Jahre, mit einem richtig, also mit einem Deluxe Nonplusultra-Ding irgendwie 10 Jahre, bis sich das rechnet. Ich bin noch guter Dinge, also auch das Teil, das ich habe, das ist komplett massiv. Ich wüsste nicht, was da in 10 Jahren kaputt geht. Und der einzige Verbrauchsgegenstand sind Rasierklingen. Und das ist ja genau, wo die Preisersparnis herkommt am Ende des Tages. Ja, einfach tolles Ding. Macht super viel Spaß. Freue ich mich.
Perfekt. Wo wir gerade von Dingen reden, die super viel Spaß machen. Freitag ist das neue Alligator-Album gedroppt. Und ich habe Meinung. Sagt ein Alligator was?
Ja, alle Hörer, oder jetzt müsst ihr googeln.
Also
ich finde, wir könnten auch generell im Podcast so, wir nehmen jetzt einfach Namen und ihr müsst nebenbei googeln.
Ja.
Außer bei Politikern, da muss man dann überhaupt den Titel sagen.
Also Alligator, wie der Alligator, wie das Tier geschrieben, nur nicht mit OR am Ende, sondern OAH.
Ja.
Er ist ein norddeutscher Musiker, Hip-Hop, Rap, alles mögliche.
Kennt jeder.
Das neue Album. So, ich fand die Single schon gut und das neue Album, da gibt es ein paar Songs, die ich kacke finde, ein, zwei. Mm. Aber der Rest geht richtig gut. Also so Songs wie Nicht adoptiert ist super, wo er so ein bisschen, ich glaube nämlich, der hält sein Privatleben sehr raus, aber ich glaube, er wird Vater oder ist Vater geworden. Das ist so ein bisschen, darüber nachzudenken. Stay in Touch, der ist auch so gute Songs dabei, die richtig catchy sind, die auch einen so ein bisschen zum Nachdenken. Ich finde, das neue Album kann ich so doll empfehlen, weil es richtig Spaß macht. Und ich finde, ist halt nicht so Fick deine Mutter Rap, sondern ist halt Hip-Hop mit guten Texten, und ich mag so diese Wortspiele, die er hat. Da ist er sehr fit.
Sehr kreativ. Hast du einen Lieblingssong vom Album?
Ist es Stay in Touch oder nicht adoptiert? Ich überlege. Es ist nicht adoptiert. Also, ohne jetzt selber Kinder zu haben, aber es ist sehr cute gemacht und die Hook, der Refrain ist sehr eingängig und es ist sehr gut. Ja, kann ich empfehlen.
Wundervoll.
Wo ich gerade von Wortakrobatik rede, Simon, einen habe ich noch.
Ja.
Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Worten und Wörtern?
Nein.
Ha! Guck mal, jetzt kommen wir zu Germanistik mit Wanne.
Wie wir immer so neue Segmente mit dem Podcast erfinden, die dann
nie wieder auch. Genau das. Worte sind Wörter mit Sinnzusammenhang.
Mhm.
Also, Wörter, ich habe jetzt meine Liste von Wörtern, Baum, Tisch, Haus, Apfel, Maus.
Ja.
Die haben also in sich keinen Zusammenhang. Wenn ich aber jemandem einen Rat gebe oder ich jemandem was Nettes sage, sind das ja auch aneinandergereihte Wörter, die aber einen sinnbildenden Zusammenhang haben.
Ja.
Also sind das dann nette Worte.
Mhm.
Wenn ich noch einmal höre, das sind sehr nette Wörter. Nein. Nein, Alter, das sind nette Worte.
Okay, weil die einen Sinnzusammenhang haben.
Genau. Ein Satz besteht aus Wörtern, aber es sind Worte.
Ah.
Worte der Aufmunterung.
Ich.
Sowas halt.
Ich werde es mir merken. Und hoffe, dass ich es bald brauche.
Du wirst es nie brauchen, aber es ist so, weiß ich nicht, wenn ihr Smalltalk führt, wie ich Smalltalk führe, und zwar mit Klugscheißen, ist das auch so ein Ding.
Das bringt mich noch zu so einem ganz anderen Thema.
Ja.
Ich hatte neulich so ein Erlebnis, ich saß am Arbeiten und es klopft an der Tür, also bei mir an der Wohnungstür.
Ja.
Und er klopft eigentlich niemand, weil man klingelt unten, ich lasse Leute rein und so. Mache ich die Tür auf, stehen da so zwei Heinis vom SOS Kinderdorf und fragen nach Spenden.
Wie sind die ins Haus gekommen?
Irgendjemand hat die wohl reingelassen. Oder bei uns ist ja meistens die Tür unten kaputt, also vielleicht. Ja. Bei uns ist nicht die Tür kaputt,
Brecht. So, alle Frankfurter Einbrecher.
Brecht bitte nicht bei uns ein. Die Tür funktioniert super. Nee, aber tatsächlich, also vielleicht sind die dadurch reingekommen oder jemand hat die reingelassen, aber war mir richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Ich habe die auch direkt weggeschickt.
Aber ist das nicht, also wenn so Telefon, so Cold Calling illegal ist, muss das doch auch illegal sein.
Ich empfand das auch als Belästigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind ja dann auch so, die sind ja mittlerweile, kriegen die das ja alle eingetrichtert in ihren Schulungen, was die sagen sollen, je nachdem, was du antwortest. Und ich habe so gesagt, kein Interesse. Nee, ich habe gesagt, oder ich habe so gesagt, ich möchte nicht spenden. Also, ja, das ist ja keine Spende, das ist eine Partnerschaft. Mhm. Da habe ich so, ich habe gesagt, ich habe kein Interesse, ihr geht jetzt.
Tschüss.
Tschüss.
Alter.
Und ich muss auch sagen, ich finde auch, dass diese Verdi-Leute, das ist Belästigung, was die machen.
Verdi?
Ja, Verdi hat bei mir direkt vorne, also im Markt haben die so einen Stand, oder auch an der Konstabler Wache haben die auch so einen Stand, wo sie für neue Mitglieder werben. Und die wimmeln dich richtig an und die halten dir auch so die Hand vor dem Brustkorb.
Okay, das finde ich assi.
Und alles. Also das... ich weiß nicht, wer da gerade die Planung macht für dieses Plakat, aber also da könnte es auch irgendwann mal zu Handgefechten kommen, wenn ich einen schlechten Tag habe, weil niemand hält mir so meine Hand vor die Brust und labert mich dumm von der Seite an, nachdem ich einmal Nein gesagt habe.
Ja, ich weiß nicht, die Stände aufzubauen und da Leute anzulabern, das machen die vom ASB ja auch. Ich bin vor 4, 5 Jahren ja auch von denen in der Vorweihnachtszeit ganz übel vom Galeria Kaufhof von der Hauptwache weggekeschert worden und hab da, weißt du, ich lass mich da noch anlabern, weil ich anscheinend so ein Gesicht habe, wo man so denkt, komm, die labern mir jetzt mal an. Aber wenn die sich Leuten in den Weg stellen oder so, die Fuß in die Tür oder sonst was, das sind richtige Scientology-Methoden. Lass die Scheiße einfach. Was ist das?
Nee, ich finde auch, und also, falls jetzt auch jemand von Verdi das hört, ihr habt euer Ziel damit komplett verfehlt. Vorher fand ich Verdi mäßig, aber notwendig. Jetzt empfinde ich Verdi einfach nur als schrecklich.
Ich finde Verdi immer noch notwendig und wichtig, aber es ist halt, das sind Methoden, die nicht gut sind.
Ja, aber ich möchte auch solche Leute unterstützen.
Ja.
Oder ich möchte auch nicht, dass solche Leute sich für die Rechte von Arbeitern einsetzen, ehrlich gesagt.
Ja, aber sind die wirklich von Verdi oder sind die diese Laberleute da eingekauft?
Das kann ich nicht sagen.
Aber gut, die kaufen die auch ein,
bewusst. Ergebnis ist dasselbe. Ja. Ich bin richtig genervt von Verdi.
Nee, ich verstehe das voll, ich bin da auch nicht.
Ich meine, die targeten auch speziell junge Leute.
Ja, klar. Ne, gut, aber die Zahlen sind bei denen auch im Rücklauf, sich bei uns im Betrieb ja auch.
Ja, aber ich frage mich ja total, warum. Vielleicht sind die Marketingmethoden nicht so toll, wie ihr euch das überlegt habt.
Ich glaube einfach, dass die bei uns in der Branche oder zumindest bei uns im Betrieb einfach nicht so benötigt sind, weil wir eine sehr gute Arbeitnehmervertretung haben durch einen sehr guten Betriebsrat.
Ja. Ich dachte erst so einen Moment, dass die dieselbe Schule gemacht haben wie dieser Typ, der sich dieses Restaurant Dick's ausgedacht hat in Las Vegas. Das ist mittlerweile eine Riesenkette, aber das ist ein Restaurantkonzept und da können wahrscheinlich auch nur wieder die Amerikaner drauf kommen, bei dem wirst du als Kunde quasi beleidigt von der Bedienung.
Boah, es gibt für alles einen Fetisch, ehrlich gesagt. Manche Leute stehen einfach drauf.
Deswegen ja auch der Name Dick's, ja. Aber
also Dicks ist so das umgangssprachliche Äquivalent zu Arschlöcher oder so unhöfliche Leute.
Und halt noch ein Vorname. Das ist ja
der Kurzform von Richard.
Ja.
Und Dick ist halt auch das amerikanische Wort für Pimmel. Richtig. Also wirklich auch so umgangssprachlich. Richtig. Ich muss das jetzt mal so unschön sagen.
Ja, aber ich dachte, vielleicht kommt das daher. Vielleicht haben die irgendwie dieselbe Schule gemacht, so in dem Sinne. Aber dann frage ich mich doch ganz ehrlich, wer will denn von seiner Vertretung beleidigt werden?
Nee, irgendwie steht da nicht drauf. Und ich finde, ich meine, ich kenne auch ein paar Leute, die bei Verdi sind und waren. Und manche davon sind auch so streitbare Leute. Also wo du denkst, ja, jetzt ist doch mal gut oder jetzt sieht das doch mal nicht so extrem. Aber ich verstehe voll, dass in anderen Betrieben, wo die Situation nicht schwierigere ist, die auch gebraucht werden. Das heißt, ich bin generell pro Gewerkschaft, aber wenn die dann so Klingeldrückerkolonnen-Methoden haben, geht das einfach nicht.
Ja.
Und das ist eklig. Ja, absolut. Das allerletzte.
Ja, zum Abschied. Ich hätte noch einen Serientipp, Schrägstrich Filmtipp. Mhm. Und zwar gibt es eine, ich weiß nicht, ob man dann dazu Serie sagt, aber es ist zumindest ein episodisch aufgebautes Werk, bei dem, es nennt sich The Barbershop. Mhm. Ist, glaube ich, so eine Kombination von LeBron James, dem Basketballspieler und dann noch einer Produktionsfirma eben hinten dran, bei dem die in einem Barbershop sitzen, also ein bisschen wie so eine, eher wie so eine Gesprächsrunde. Es soll halt diesem New Yorker Flair, glaube ich, so ein bisschen nachempfunden sein, wo sie ja gerade für afroamerikanische Menschen der Barbershop so der Punkt ist, wo man sich trifft und austauscht, während man halt die Haare gemacht bekommt.
Ja.
Und so ist es da auch. Also die kriegen schon die Haare und den Bart und so rasiert, während die da sitzen und da führen halt so Gespräche. Und das aber cool ist, da sind viele Künstler, die du sonst nicht so in der Öffentlichkeit immer siehst, die auch nicht in diesen amerikanischen Talkshows unbedingt zu Gast sind.
Mhm.
Also sowohl Sportler als auch Musiker als auch Aktivisten, die dann im Prinzip alle in so einer Kombi am Tisch sitzen, die ungewöhnlich ist.
Ja.
Ja, ähnlich wie man das vielleicht bei Rusch und Böhmermann hatte. Ja, wo irgendwie ja, Gerd Postel und Kollege an einem Tisch saßen.
Okay, sorry, aber da ist ja wirklich zwei Leute mit pathologischen Schäden, die ja, also so ein bisschen Größenwahn haben die beide, aber ich weiß, was du meinst. Das ist nicht so dieselbe intellektuelle Klientel, also gesellschaftliche Klientel.
Ja, und das kann ich sehr stark empfehlen. Ich gucke da immer mal ab und an wieder rein. Ich glaube, ist von HBO oder so produziert, aber gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Also ich gucke es immer auf YouTube. Und das ist echt cool, weil die natürlich dadurch, dass die keinen Interviewer haben, ein ganz anderes Format haben, wo die so drüber sprechen, ja, und wo dann auch natürlich zum Beispiel so Leute wie Snoop Dogg sagen, was die eigentlich für eine Motivation haben für das, was die tun. Und für alle, die das mal interessant, oder für die ist es vielleicht auch interessant, wir bleiben mal bei Snoop Dogg, weil über den haben wir ja letzte Folge schon mal gesprochen, der ist wahnsinnig ehrgeizig als Person. Und das traust du ihm gar nicht zu, weil du denkst, er ist so ein Typ, der den ganzen Tag kifft, ja, und irgendwie sein Leben chillt. Und es wird auch, der ist ein entspannter Typ. Aber für den war das absolut zum Beispiel ein Pain, als sein Album nicht Nummer 1 war.
Ja.
Hätte ich nie mit gerechnet, aber. Und deswegen ist es so interessant, weil sie sprechen dann genau darüber, über so Themen. Und dadurch, dass die halt, da sitzt halt noch ein Musiker, ne, und die haben so eine Verbindung einfach zueinander. Und die dürfen auch mehr fragen, habe ich mir das Gefühl. Weil also, wenn so ein Interviewer das fragt, dann kriegst du vielleicht auch nicht denselben Dialog.
Das glaube ich voll, weil ich glaube auch, wenn wir hier jemanden hätten, der Interviewer Frage stellen würde und wir nicht einfach so im Gespräch kommen, es fühlt sich weniger organisch an und du hast halt auch, du hast eher eine Hemmnis, weil du weißt, du antwortest gerade auf eine Frage und es ist nicht so im Flow. Ich glaube, das verleitet schon viel dazu, freizügiger zu reden oder offener zu reden.
Ja. Und ich denke, dass die einen, und das fällt mir zumindest auf bei einigen Folgen, die ich geguckt habe, die haben einen unglaublich hohen Respekt voreinander, weil jeder einschätzen kann oder zumindest vielleicht auch ein gutes Verhältnis dazu hat, wie viel die andere Person getan haben muss, um heute da zu sein, wo sie ist.
Mhm.
Versus so ein Interviewer, der ja nie diesen ganzen Weg durchlaufen haben muss unbedingt, also wenn es jetzt nicht David Letterman oder sowas ist, ne? Also wir reden jetzt mal von so typischen Sportjournalisten vielleicht auch, die haben ja eben genau das nicht durchlaufen. Die mussten ja nicht nächtelang schuften, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind und haben deswegen auch vielleicht ein ganz anderes Verhältnis zu der Persönlichkeit, die interviewen. Ja, das ist also The Barbershop. Schaut auf jeden Fall mal rein, es ist sehr interessant. Ich musste ein bisschen mit Untertiteln gucken, das vielleicht noch so vorneweg. Also die Jungs und Mädels sind nicht immer einfach zu verstehen. Einfach, vielleicht ist das aber auch so ein Ding.
Ne? Ja, es ist dieses AAVE, African-American Vernacular English. Also Englisch, weil die haben ja oft so ein, man würde umgangssprachlich, glaube ich, Slang sagen oder so ein, ja, eine Art, ja.
Aber auch die Gäste sind gemischt, ne? Also auch das, okay. Das kommt noch dazu. Aber ich hatte genau, wie du beschrieben hast, ich hatte manchmal ein bisschen Probleme, das zu verstehen da an der Stelle. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, was das nochmal ausmacht, weißt du, weil sie dann noch mehr so zueinander sprechen und dann nutzt man vielleicht eher auch seinen eigenen Dialekt wieder, als wenn man in so einem Fernsehinterview ist. Tolle Sache auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und Damit entlassen wir euch. Das ist auch so ein tolles Sprichwort, oder? Ich entlasse jemanden in die ins Wochenende.
Ich habe ey, und scheiß kurzer Side-Fact dazu, bevor wir jetzt wirklich gehen. Ich habe, kennst du diese Lehrer, die sagen, nicht das Klingeln, sondern ich beende den Unterricht.
Ja.
Richtige Hasslehrer.
Ja.
Und ich habe mit meinem Cousin darüber gesprochen, der ja selber Lehrer ist, und der macht das auch.
Oh.
Pfui.
Oh.
Nee, das Klingeln ist schon da, damit ich weiß, dass ich gehen kann.
Vielleicht sind dann auch Chefs, die sagen, ich entlasse sie in das Wochenende, die dieses Trauma nicht überwunden haben.
Ja.
Derselbe Schlag,
Gruppe, ja.
Derselbe Schlagmensch.
Okay, dann euch ein schönes Wochenende, Leute. Macht's
oder,
gut.
Oder wann auch immer ihr den Podcast hört.
Genießt das gute Wetter.
Haut rein.
Bye, bye.
Macht's gut.